Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über den langwierigen Prozess, wieder einen offiziellen Einwohner für die Felseninseln Tokto zu registrieren. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea und Brasilien über neue Handelsgespräche zwischen Seoul und Mercosur einig. Seoul plant Sondergesetz zu Verzicht auf Entwicklung und Herstellung von Atomwaffen. Nordkorea feiert 73. Tag des Sieges. Südkorea und Brasilien wollen eine bilaterale Arbeitsgruppe bilden, um neue Verhandlungen zwischen Südkorea und dem Mercosur über ein Handelsabkommen zustande zu bringen. Darauf hätten sich Präsident Lee Jae-myung und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei ihrem Treffen geeinigt, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit. Beide Staatsoberhäupter hätten vereinbart, Vorbereitungen auf Arbeitsebene aufzunehmen. Ziel sei, anlässlich des Mercosur-Gipfels im Dezember die Wiederaufnahme der Verhandlungen bekannt zu geben. Mercosur ist eine südamerikanische Zollunion, deren Gründungsmitglieder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sind. Er stellt den größten Wirtschaftsblock in Südamerika dar und gilt aufgrund des Reichtums an kritischen Mineralien wie Lithium und Nickel als strategisch wichtig. Beide Präsidenten erörterten auch Wege zum Kooperationsausbau in verschiedenen Bereichen, darunter Handel und Investitionen, Ressourcen und Energie, Verteidigungsindustrie, Raumfahrt und Luftfahrt sowie Kulturaustausch. Sie nahmen eine gemeinsame Erklärung an. Ein Sondergesetz Südkoreas zur Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten wird den Grundsatz enthalten, dass nicht die Entwicklung, die Herstellung, der Besitz oder der Einsatz von Atomwaffen bezweckt wird. Es wird das erste inländische Gesetz sein, das einen solchen Grundsatz vorschreibt. Das Verteidigungsministerium will einen solchen Gesetzentwurf am Mittwoch ankündigen. Die Vorlage sieht auch die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags, die Kooperation bei Bestätigungsverfahren der Internationalen Atomenergiebehörde sowie den Verzicht auf die Abzweigung von Kernmaterial vor. Auch sind Prinzipien für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt enthalten. Für eine schnelle Durchführung des Projekts sind zudem mehrere Sonderregelungen vorgesehen, darunter die Befreiung von einer Machbarkeitsstudie und eine verkürzte Forschungs- und Entwicklungsdauer. Die Regierung will 3 Atom-U-Boote der 8000-Tonnen-Klasse entwickeln, die mit gering angereichertem Uran betrieben werden sollen. Die U-Boote sollen Mitte der 2030er Jahre vom Stapel gelassen und Ende der 2030er Jahre in Dienst gestellt werden. Zum 73. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg hat Nordkorea Montag eine groß angelegte Gedenkparade in Pjöngjang veranstaltet. Den 27. Juli begeht Nordkorea als Tag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag wohnte Machthaber Kim Jong-un der Parade bei. Daran nahmen Formationen teil, die nordkoreanische Truppen während des Kriegs nachstellten, und Formationen der modernen Boden-, See- und Luftstreitkräfte des Landes. Kim nahm auch an einem Gedenkkonzert in Pjöngjang teil, das für den Zusammenhalt des Landes sorgen sollte. Seine Ehefrau Ri Sol-ju und Tochter Ju-ae begleiteten ihn. Dabei wurden ein Video über die Teilnahme chinesischer Truppen am Koreakrieg gezeigt und chinesische Lieder gesungen. Zur Veranstaltung wurden auch Diplomaten aus China und Russland eingeladen, um die engen Beziehungen zu beiden Ländern zu demonstrieren. Die südkoreanische Regierung hat angesichts einer möglichen unangekündigten Schleusenöffnung bei einem grenznahen Staudamm in Nordkorea erklärt, dass sie über eigene Fähigkeiten zur Überwachung verfüge. Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag gegenüber Reportern. Auch wenn Nordkorea Wasser aus dem Hwanggang-Damm am Oberlauf des Flusses Imjin ohne vorherige Benachrichtigung ablasse, funktioniere das System für das Management der Sicherheit der Bewohner des Grenzgebiets, betonte der Beamte. Beide Teilstaaten hatten im Oktober 2009 vereinbart, dass Südkorea frühzeitig informiert wird, wenn Nordkorea die Schleuse am Hwanggang-Damm öffnen muss. Zuletzt hatte der Norden im Jahr 2013 die Vereinbarung eingehalten und seitdem nicht mehr. Kiew will laut einer Analyse die Möglichkeit einer weiteren Truppenentsendung Nordkoreas nach Russland als diplomatischen Vorwand nutzen, um den Westen zur zusätzlichen militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine und schärferen Sanktionen gegen Moskau zu bewegen. Das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News schrieb am Montag, dass die Ukraine eine erweiterte Beteiligung Nordkoreas am Krieg als strategische Karte nutze, um die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung zu bewegen. Dabei wurden Experten zitiert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte zuvor gesagt, dass Russland Nordkorea um die Entsendung weiterer 30.000 Soldaten gebeten habe. Es gebe Vorbereitungen, um die Truppen in einer Grenzregion zur Ukraine einzusetzen. Experten halten zwar den Einsatz weiterer Soldaten aus Nordkorea für möglich, sie bezweifeln jedoch, ob sie direkt an die Front geschickt würden. Sie gehen eher davon aus, dass die Soldaten hinter der Front Unterstützung leisten sollen. Die US-Regierung hat am Montag den Start einer globalen Partnerschaft im Bereich der Mobilfunktechnologie der nächsten Generation 6G verkündet. An der Initiative Aufruf zum Handeln für Führung und Sicherheit bei 6G beteiligen sich neben den USA 24 weitere Länder, darunter Südkorea. Die Regierungen der teilnehmenden Nationen verpflichteten sich, die Kooperation bei 6G in den nächsten 12 Monaten und auch danach zu stärken, um die Sicherheit, Interoperabilität und Resilienz der Kommunikationsnetze der nächsten Generation zu unterstützen. Sie vereinbarten mit der Einrichtung zwischenstaatlicher Kommunikationskanäle, dem Austausch technischer Ressourcen und der Schaffung der Grundlagen für den kommerziellen Einsatz zusammenzuarbeiten. Sie waren sich einig, dass zuverlässige künstliche Intelligenz der Schlüssel zur Entwicklung und zum Betrieb sicherer und innovativer 6G-Netze durch die USA und ihre globalen Partner sein wird. Die Gesamtbevölkerung der Republik Korea ist im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge gewachsen. Laut den am Dienstag vom Amt für Daten und Statistiken veröffentlichten Ergebnissen der Volkszählung im Jahr 2025 betrug die Gesamtbevölkerung im November letzten Jahres 51.817.000. Das sind 12.000 Personen mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter überschritt erstmals die 20-Prozent-Marke. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter fiel zum ersten Mal unter 70%. Die Einpersonenhaushalte machen 36,6% sämtlicher Haushalte aus. Dabei verzeichnet Seoul mit 40,5% landesweit den höchsten Anteil. Die Bevölkerungszahl in der Hauptstadtregion stieg auf 26,38 Millionen, was 50,9% der Gesamtbevölkerung entspricht. In den südlichen Landesteilen Hunnam und Yeongnam ging es dagegen abwärts. Die Zahl der Haushalte bestehend aus Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, stieg auf ein Allzeithoch von 605.000. Die Zahl der ausländischen Besucher in Südkorea hat in der ersten Jahreshälfte die 10-Millionen-Schwelle überschritten. Nach Angaben des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus am Dienstag kamen im Juni 1,99 Millionen ausländische Touristen nach Südkorea. Das stelle einen Anstieg von 23,1% gegenüber dem Vorjahr dar. Die Gesamtzahl der Besucher von Januar bis Juni belief sich auf 10,71 Millionen, was ein Plus von 21,3% im Vorjahresvergleich ist. Die größte Gruppe unter den ausländischen Touristen im Juni stellten Chinesen mit 650.000 Besuchern. Dahinter folgten Japaner mit 350.000 Besuchern und Taiwaner mit 220.000. Die Kreditkartenausgaben ausländischer Besucher stiegen im ersten Halbjahr um 50,8% zum Vorjahr auf 10,03 Billionen Won oder 6,8 Milliarden Dollar. Im Juni wurde den zweiten Monat in Folge die Marke von 2 Billionen Won übertroffen. Unterdessen verbesserte sich die Zufriedenheit mit Reisen nach Korea auf 90,5 Punkte. Der Anteil der ausländischen Besucher, die in andere Regionen als die Hauptstadtregion reisten, kletterte auf 34,2%. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Die Insel Dokdo im Ostmeer Koreas hat derzeit keinen einzigen gemeldeten Einwohner. Die Kreisverwaltung von Ulleung plant zwar, neue Bewohner zu finden, doch bis zur offiziellen Wohnsitzgenehmigung braucht es erfahrungsgemäß viel Zeit. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Seoul verwandelt den Hanfluss im August in einen Ort zum Verweilen rund um die Uhr. Mit kostenlosen Zeltplätzen, nächtlichen Konzerten, Rabatten bei Essenslieferungen und verstärkter Sicherheit will die Stadt Besucher dazu bringen, länger am Hanfluss zu bleiben. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied Destiny, gesungen von Bulldog Mansion. Seit Anfang März dieses Jahres hat die Insel Dokdo keinen einzigen gemeldeten Einwohner mehr. Damals starb Kim Shin-yeol, die letzte Bewohnerin der Insel. Ihr Mann Kim Song-do war bereits 2018 gestorben. Das Ehepaar hatte seit den späten 1960er Jahren auf Dokdo gelebt und dort Fischfang betrieben. Ihre jahrzehntelange Anwesenheit galt als sichtbares Zeichen dafür, dass Südkorea die Kontrolle über die Insel tatsächlich ausübte. Zwar sind auf Dokdo weiterhin Angehörige der Küstenwache sowie Mitarbeiter der Dokdo-Verwaltungsstelle im Einsatz, sie haben ihren offiziellen Wohnsitz jedoch nicht auf der Insel gemeldet, weshalb Dokdo seit dem Tod von Kim Shin-yeol offiziell als unbewohnt gilt. Die Kreisverwaltung von Ulleung, die für Dokdo zuständig ist, hat nun angekündigt, künftig wieder neue Bewohner für die Insel zu suchen. Zunächst soll aber die einzige Unterkunft auf Dokdo instand gesetzt werden, jene etwa 50 Quadratmeter große Wohnung, in der Kim Shin-yeol zuletzt gelebt hatte. Seit ihrem Tod ist der Zugang für 12 Personen gesperrt. Allerdings gibt es zwischen der Kreisverwaltung und den Hinterbliebenen der Familie Kim derzeit Spannungen. Die Behörde hat die Familie mehrfach schriftlich aufgefordert, die persönlichen Gegenstände der Verstorbenen aus der Unterkunft zu holen. Die Familie ist dem bislang nicht nachgekommen. Sollte sich die Situation nicht klären, zieht die Kreisverwaltung auch eine zwangsweise Räumung der Wohnung in Betracht, um die persönlichen Gegenstände der Familie entfernen zu lassen. Ein Grund für das Zögern der Familie wird deutlich, wenn man mit der Tochter Kim Jin-hee spricht. Sie selbst möchte auf Dokdo einziehen und dort das Erbe ihrer Eltern fortführen. Sie erklärte gegenüber der Zeitung Joseon Ilbo, sie wolle das Leben fortsetzen, das ihre Eltern ihr ganzes Leben lang auf Dokdo geführt hätten. Sollte ihr der Umzug genehmigt werden, wolle sie weiterhin Aktivitäten zur Verteidigung der Souveränität über Dokdo organisieren, etwa Veranstaltungen zur Vermittlung der Geschichte der Insel. Kim Jin-hee leitet bereits eine Organisation namens Dokdo Korea, die unter anderem Gedenkbriefmarken zu Dokdo herausgibt. Auch die Nachfahren von Choi Jong-deok, der als erster ständiger Bewohner Dokdos gilt, bemühen sich seit Jahren um einen offiziellen Umzug auf die Insel. Ursprünglich kamen vor allem Fischer und Taucherinnen aus Ulleung nach Dokdo, um dort Fisch, Seetang und Abalone zu fangen und zu sammeln. Doch ein Umzug dorthin ist keine einfache Formalität. Nach der Verordnung der Provinz Nord-Gyeongsang braucht es dafür die Genehmigung des Kreisvorstehers von Ulleung für einen dauerhaften Wohnsitz. Choi Jong-deok selbst hatte sich 1965 auf Dokdo niedergelassen, eine Süßwasserquelle erschlossen und ein Haus gebaut, doch die offizielle Genehmigung für seinen Wohnsitz erhält er erst 1981, also erst 16 Jahre später. Auch Kim Song-do musste nachweisen, dass er seit den 1960er Jahren durchgehend auf der Insel gelebt und gearbeitet hatte, bevor er 1991 die Genehmigung bekam. Ein weiteres Problem ist der begrenzte Platz. Auf Dokdo gibt es weder Geschäfte noch eine medizinische Einrichtung. Das vierstöckige Gebäude, in dem sich auch die Wohnung der Familie Kim befindet, wird zugleich von Rettungskräften, Mitarbeitern der Dokdo-Verwaltungsstelle und Technikern für die Stromversorgung genutzt. Ein Vertreter der Dokdo-Verwaltungsstelle erklärte, angesichts des schlechten Zustands der Unterkunft sei es schwierig, dort Wohnraum für mehr als einen Haushalt bereitzustellen. Ein Sprecher der Kreisverwaltung Unling sagte, vor einer Entscheidung über neue Bewohner müssten zunächst die Gegenstände in der Unterkunft geordnet und die Wohnung selbst instand gesetzt werden. Über den Zeitpunkt könne man derzeit nichts sagen, doch die Insel solle nicht dauerhaft ohne Bewohner bleiben. Manche Beobachter sehen in dieser Debatte auch eine größere Bedeutung. Zivile Bewohner auf Tokto gelten als starkes Symbol der südkoreanischen Souveränität über die Insel im Meer zwischen Korea und Japan. Rechtlich muss man dabei zwischen zwei Begriffen unterscheiden. Der offizielle Herkunftsort in den Familienregistern lässt sich unabhängig vom tatsächlichen Wohnort eintragen. Der gemeldete Wohnsitz dagegen setzt voraus, dass jemand tatsächlich vor Ort lebt, und genau diese Genehmigung braucht es für einen Umzug nach Tokto. Zugleich wächst in Japan eine von rechten Gruppen getragene Bewegung, die Menschen dazu aufruft, Tokto als offiziellen Herkunftsort in ihren Familienregistern einzutragen, um eine japanische Verbindung zur Insel zu untermauern. Die Zahl solcher Eintragungen ist von 26 Personen im Jahr 2005 auf 112 im Jahr 2025 gestiegen. Als Reaktion darauf hat auch die Zahl der Südkoreaner zugenommen, die Tokto offiziell als Herkunftsort eintragen lassen, ohne dort tatsächlich zu wohnen. Im Jahr 2025 waren es 4.668 Personen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass eine solche formale Registrierung die Souveränität Südkoreas über die Insel weniger untermauere als tatsächliche Bewohner vor Ort, die dort wählen, arbeiten und Steuern zahlen. Hören Sie nun Asien-Kompakt. Dazu begrüße ich Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die japanische Regierung will künftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einschätzen, wie gut ältere Menschen finanzielle Anlageentscheidungen treffen können, um schlummerndes Sparvermögen in den Investmentmarkt zu lenken. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete, entwickelt das japanische Gesundheits-, Arbeits- und Sozialministerium gemeinsam mit der Finanzaufsichtsbehörde und der Verbraucherschutzbehörde ein KI-gestütztes Prüfinstrument für ältere Anlegerinnen und Anleger.
Hintergrund ist die alternde Gesellschaft Japans, in der Betrug gegenüber älteren Menschen und ein aggressiver Verkauf von Finanzprodukten an sie seit Jahren ein Problem darstellen. An der Entwicklung sind auch Forschende der Keio-Universität sowie ein Forschungsinstitut für Altersmedizin beteiligt.
Das Tool soll künftig in Banken und Wertpapierhäusern zum Einsatz kommen und prüfen, ob ältere Kundschaft Aufbau und Gebühren eines Finanzprodukts selbst verstehen und ein Produkt wählen kann, das zu ihrer finanziellen Situation passt.
Wer ausreichende Anlagekompetenz nachweist, soll dafür ein Zertifikat erhalten, das auch bei anderen Finanzinstituten anerkannt wird. Ein solches System könnte künftig sowohl Angehörigen als auch Finanzinstituten als gemeinsame Grundlage dienen, um Anlagerisiken gemeinsam mit den älteren Kundinnen und Kunden zu prüfen.
Schon jetzt gilt in Japan die Regel, dass Wertpapierfirmen Kundinnen und Kunden ab 75 Jahren besonders zurückhaltend beraten müssen. Manche Banken und Wertpapierhäuser verlangen bei Investitionsverträgen sogar die Anwesenheit von Familienangehörigen. Die Regierung rechnet damit, dass die Beteiligung älterer Menschen am Investmentmarkt mit dem neuen KI-System steigen werde, um umgerechnet rund 172 Millionen Euro.
Menschen ab 75 Jahren besitzen in Japan Finanzvermögen im Wert von umgerechnet rund 3,55 Billionen Euro. Ein erheblicher Teil davon liegt bislang als reines Sparguthaben brach. Der Vorstoß ist Teil einer größeren Politik, mit der Japan Ersparnisse verstärkt in Investitionen umlenken will. Bis 2040 soll der Aktien- und Anleiheanteil am Finanzvermögen der Haushalte auf 40% steigen.
In Japan sind die Preise für Badminton-Federbälle in den vergangenen 2 Jahren um 25-30% gestiegen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Betroffen sind unter anderem die großen japanischen Sportartikelhersteller Yonex und Mizuno. Für einen einzigen Federball werden 16 Federn benötigt, die meisten davon stammen von Enten und Gänsen aus chinesischer Schlachtung.
Grund für den Preisanstieg ist unter anderem die Vogelgrippe, die sich zuletzt in China ausgebreitet hat. Sie hat die Kosten für Seuchenschutzmaßnahmen erhöht und gleichzeitig die Federproduktion verringert, da viele Zuchtbetriebe wirtschaftlich unter Druck geraten sind. Hinzu kommt ein Wandel der Essgewohnheiten in China. Während der Konsum von Rind- und Schweinefleisch zunimmt, stagniert die Nachfrage nach Entenfleisch. Das hat die Wirtschaftlichkeit vieler Zuchtbetriebe verschlechtert und die Aufzucht sowie den Vertrieb von Enten und Gänsen zurückgehen lassen.
Gleichzeitig wächst die weltweite Nachfrage nach Federbällen, weil immer mehr Menschen Badminton spielen. Allein der japanische Badmintonverband zählt heute rund 300.000 registrierte Mitglieder, doppelt so viele wie vor 25 Jahren. Weil das Angebot an Federn stagniert, während die Nachfrage weiter steigt, sind die Beschaffungskosten für Federn um 20-40% gestiegen.
Angesichts der knappen Versorgung mit Naturfedern arbeiten Hersteller verstärkt an synthetischen Federbällen aus Materialien wie Nylon. In Japan dürfen seit März dieses Jahres von Yonex und Victor Sports entwickelte synthetische Federbälle offiziell bei Wettkämpfen eingesetzt werden.
Indiens Premierminister Narendra Modi hat sich erstmals zum landesweiten Skandal um durchgesickerte Prüfungsfragen bei der Aufnahmeprüfung für Medizinstudiengänge geäußert. Er kündigte eine spezielle Gerichtskammer an, um Verantwortliche für den Fragenleck rasch und streng zu bestrafen, ein sogenanntes Fast-Track-Gericht. Vorausgegangen waren wochenlange Proteste einer jungen, überwiegend arbeitslosen Bewegung, die sich selbst Kakerlakenpartei nennt.
Es gebe nichts Wichtigeres als das Wohlergehen und die Zukunft der jungen Generation, erklärte Modi, und wer versuche, diese Zukunft zu zerstören, dürfe keine Nachsicht erwarten. Der Arztberuf gilt in Indien als einer der begehrtesten überhaupt. In diesem Jahr bewarben sich rund 2,2 Millionen Prüflinge an 5000 Prüfungsorten landesweit um einen Medizinstudienplatz.
Der Skandal war im Mai aufgeflogen, als bekannt wurde, dass an der Erstellung der Prüfungsfragen beteiligte Personen Teile der Fragen im Voraus an Kinder von Bekannten weitergegeben hatten. Die Empörung wuchs weiter, als der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, Surya Kant, arbeitslose junge Menschen in den Medien mit Kakerlaken verglichen hatte, die über alles herfielen. Aus diesem Vergleich entstand die Protestbewegung. Ihre Mitglieder erscheinen bei Kundgebungen mit Kakerlakenmasken und rufen: Ich bin eine Kakerlake.
Die Regierung erklärte die ursprünglichen Prüfungsergebnisse für ungültig und ließ im Juni eine neue Prüfung abhalten. Die Behörden nahmen zudem 13 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Fragenleak fest. Sobald die von Modi angekündigte Gerichtskammer eingerichtet ist, dürfte diesen Verdächtigen ein rasches Verfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit empfindlicher Strafen bevorstehen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Seoul will den Han-Fluss künftig auch nachts zu einem belebten Ort machen. Die Stadtverwaltung hat den Fluss zum ersten Projekt ihrer neuen Initiative zur Belebung der Nachtwirtschaft erklärt und startet dafür im August ein umfangreiches Programm, das Freizeit, Kultur, Gastronomie und Camping miteinander verbindet. Bislang fanden am Han-Fluss vor allem einzelne, zeitlich begrenzte Veranstaltungen statt. Die Stadt will nun stattdessen Mobilität, Tourismus, Konsum und Übernachtung so miteinander verknüpfen, dass Besucherinnen und Besucher länger bleiben, mit dem Ziel, daraus ein eigenes Solar-Modell für eine Nachtwirtschaft zum Verweilen zu entwickeln, bei dem der zusätzliche Konsum nicht auf den Park beschränkt bleibt, sondern auch traditionelle Märkte und kleinere Geschäftsviertel in der Umgebung erreicht. Kernstück ist ein provisorischer Zeltplatz mit dem Namen Han-Fluss Camping bei Nacht. Im Jeollido Han-Flusspark und im Duksam Han-Flusspark entstehen jeweils rund 100 Zeltplätze, insgesamt also bis 200 pro Tag. Geöffnet ist der Platz täglich von 17 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Morgen. Besucherinnen und Besucher können ihr eigenes Zelt für bis zu 4 Personen mitbringen oder eines vor Ort mieten. Während der Testphase ist die Nutzung kostenlos. Die Reservierung erfolgt über eine private Buchungsplattform. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen und den Konsum in die umliegenden Geschäfte zu lenken, sind mehrere Übernachtungen in Folge sowie das Kochen vor Ort nicht erlaubt. Rund um den Zeltplatz bündelt die Stadt weitere Angebote. Im Freibad von Jeju-do läuft bis zum 30. August an Freitagen, Samstagen und Sonntagen die nächtliche DJ-Veranstaltung Pungdang Music, die dort zuvor bereits testweise stattgefunden hatte. Ihr Ende wird nun von 20 auf 21 Uhr verschoben. Im Freibad von Nanji startet ab dem 8. August ebenfalls eine wöchentliche DJ-Nacht am Samstagabend. Die Freibäder in Jeju-do und Duksom sowie die Schwimmbereiche in Jamsil und Nanji haben zudem bereits seit dem 3. Juli ihre Öffnungszeiten bis 22 Uhr verlängert. Dazu kommt das Sommerfestival Han River Festival mit einem nächtlichen 42 Kilometer Spaziergang entlang des Flusses, einer geräuschlosen Silent DJ Party mit Funkkopfhörern sowie einem Open-Air-Kino unter einer der Hanbrücken. Auch die Lieferdienste werden in das Konzept eingebunden. Zu den bestehenden 6 Lieferzonen in den Hanflussparks kommen 2 neue rund um die Zeltplätze hinzu. Insgesamt stehen damit künftig 8 Lieferzonen zur Verfügung. Für ausländische Besucher gibt es künftig einen mehrsprachigen QR-Code-Leitfaden zur Nutzung koreanischer Lieferdienst-Apps. Im August läuft zudem in den Lieferzonen von Jeju-do, Duksom und Mangwon eine gemeinsame Rabattaktion der Stadt Seoul und einer städtischen Lieferplattform. Die Stadt informiert außerdem über 21 traditionelle Märkte und kleinere Geschäftsviertel in der Nähe der Lieferzonen, damit der Konsum an Hanfluss auch dort ankommt. Der Umweltschutz soll dabei nicht zu kurz kommen. An Freitagen, Samstagen und Sonntagen läuft im Jeju-do-Park zwischen 17 und 21 Uhr eine Umweltaktion, bei der Mehrwegbehälter und Mülltrennung mit einem Punktesystem belohnt werden. Wer den Beleg für die Nutzung von Mehrweggeschirr bei Essenslieferungen vorzeigt, erhält 500 Punkte. Für zurückgegebene Plastikflaschen und Dosen gibt es jeweils 100 Punkte. Jeden Freitag um 19 Uhr findet zudem eine Müllsammelaktion statt, bei der Teilnehmende 1000 Punkte sowie eine Bestätigung für ehrenamtliche Arbeitsstunden erhalten. Auch die Sicherheit soll bei Nacht verstärkt werden. Rund um die Zeltplätze werden zusätzliche Überwachungskameras installiert und die Beleuchtung an Zugängen und Gehwegen verbessert. Ordnungskräfte patrouillieren rund um die Uhr. An den Zeltplätzen sind durchgehende Infostände und Personal im Einsatz. Zusätzliches Personal kümmert sich um die Müllentsorgung und sanitäre Anlagen. Auch die Zugänge zum Fluss selbst werden künftig als sogenannte Kunstzugänge kulturell bespielt. Am Zugang Mangwon sind von August bis November Straßenauftritte mit Musik, Pantomime und Zauberei geplant. Am Zugang Duksom ab Ende August Skulpturenausstellungen und Straßenkunst. Am Zugang Sebissam ab September Werke junger Nachwuchskünstler. Die Stadt will die Wirkung des Projekts anhand der Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher, der Zahl in- und ausländischer Nachtgäste, der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer sowie der Umsatzentwicklung in den umliegenden Geschäften auswerten. Je nach Ergebnis soll das Zeltplatzangebot auf weitere Abschnitte des Hanflusses ausgeweitet werden. Park Jin-young, Leiter des Städtischen Amts für die Zukunft des Hanflusses, erklärte, der Fluss vereine Mobilität, Erholung, Kultur, Tourismus und Konsum an einem Ort und sei damit eines der wertvollsten Güter Seouls für die Nachtwirtschaft. Man wolle die Angebote rund um Hanflussbusse, Freibäder, Festivals, Lieferdienste und Camping so miteinander verknüpfen, dass Bewohner wie Touristen vom Tag bis in die frühen Morgenstunden am Hanfluss verweilen. 나무가 사라져간 산길 주인 없는 바다 그래도 좋지 아니한가. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Mit dem Lied Isn't That Good, gesungen von Crying Not, verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Donnerstag. 생기지 않았나 내 맘대로 그린 세상 우린 노래해 더 나아질 거야 우린 추억해 부질없이 지난 날들 바보같이 지난 날들 그래도 너는 좋지 아니한가
천사 뚜아디에 그려진 모습 그녀가 그려갈 세상 우린 노래해 더 나아질 거야 우린 추억해 부질없이 지난 날들 바보같이 지난 날들 그래도 우린 좋지 아니한가 강물에 넘친 눈물 속에 우리 같이 있진 않나 이렇게 우린 웃기지 않는가 울고 있었다면 다시 만날 수 없는 세상이 멋지지 않았는가 좋지 아니한가 바람에 흐를 세월 속에 우리 같이 있진 않나 이렇게 우린 웃기지 않는가 울고 있었다면 다시 만날 수 없는 세상에 우리 태어났으니까 좋지 아니한가
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 덕도 없지. 덕도 없지heißt auf Deutsch so viel wie keine Chance. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Chesua schüttet ihrer Freundin und Kollegin Lee Hyun-ju ihr Herz aus.
Gakkeum 너 하나만 생각해. 하잖아. 언닌 그게 돼?
택도 없지. 여긴 첫째, 여긴 둘째, 여긴 셋째. 뭐 여기는 남편이랑 시댁?
An einer Stelle sagt Hyun-ju hier, 택도 없지. Keine Chance.
택도 없지.
택도 없지.
택도 없지.
Mit 택도 없지 kann man nachdrücklich verneinen, wenn jemand eine Frage zu etwas sehr Unrealistischem stellt. 이번 주에 로또 1등 될까? 덕도 없지. Ob ich diese Woche im Lotto gewinne? Keine Chance. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지. 이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
Zum anderen kann man damit einen Vorschlag ablehnen, den man für absurd hält. 차 좀 빌려줘. 턱도 없어. Leih mir bitte dein Auto. Keine Chance. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어. 차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
Und zuletzt kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass etwas viel zu wenig ist. 이 돈으로 집 구할 수 있을까? 덕도 없지. Können wir mit dem Geld eine Wohnung finden? Keine Chance. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
덕도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
덕도 없지. 이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
'Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 턱도 없지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung »Der Tod wird aufgeschoben« von Ibom Son aus dem Jahr 1958. Essen Sie ordentlich und ruhen Sie sich gut aus. Es war bereits 3 Monate her, also noch vor den Sommerferien gewesen, als der Arzt ihm dies gesagt hatte. Die Krankheit sei bereits recht weit fortgeschritten, hatte er gemeint. Die Geschichte »Der Tod wird aufgeschoben« von Ibom Son handelt von Chol. Er ist Grundschullehrer, unterrichtet eine 6. Klasse und ist an Tuberkulose erkrankt. Er hat eine Frau und 2 Kinder. Dass Chol sich trotz seiner Krankheit nicht erholen kann, liegt an einem Lehrerkollegen, Herrn Park. Herr Park hatte auch Tuberkulose gehabt. Er hatte furchtbar ausgesehen damals. Bei jeder Gelegenheit hatte er sich im Nachtdienstzimmer hingelegt. Chol hatte ihm damals empfohlen, sich auszuruhen, genauso wie es ihm der Arzt nun empfahl. Das neue Schuljahr hatte begonnen und 1 Monat später war Park nicht mehr zur Schule gekommen. Es wurde ein Vertretungslehrer für ihn angestellt. Bevor der junge Mann sich an den Tisch setzte, den zuvor Herr Park benutzt hatte, wischte er ihn sorgfältig mehrfach mit einem Desinfektionswattebausch ab. Eines Morgens, 1 Monat später. Als Chol die Tür zum Lehrerzimmer öffnete, trat ihm plötzlich Herr Park entgegen. Oh, Herr Park, sind Sie zurück? Ja, na sowas, alles in Ordnung bei Ihnen? Die Glocke läutete zur allmorgendlichen Lehrerversammlung und alle nahmen ihre Plätze ein. Doch auf dem Platz von Herrn Park saß der junge Lehrer, während Herr Park auf einer länglichen Sitzbank Platz nahm, die für Besucher gedacht war. Auch am darauf folgenden Tag saß Herr Park wieder dort am Rand auf der Besucherbank. Die übrigen Lehrer, die alle mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt waren, deuteten lediglich ein Lächeln an, wenn sie an ihm vorbeigingen. Der Studiendirektor, der ihm direkt gegenüber saß, war schon seit einer Weile in irgendwelche Unterlagen vertieft. Von Zeit zu Zeit hob er kurz den Kopf. Jedes Mal trafen sich kurz ihre Blicke. Dann tauchte der Studiendirektor wieder in seine Unterlagen ein und Herr Pack schob sich die leicht heruntergerutschte Brille wieder zurecht. Herrn Packs Blick wanderte zwischen dem Foto des Staatspräsidenten an der Wand und dem darunter sitzenden und offenbar vor sich hindösenden Studiendirektor hin und her. Es war 5 Uhr am Nachmittag. Zeit, nach Hause zu gehen. Herr Pack beobachtete den Studiendirektor aus der Ferne. Dieser war dabei, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Nachdem er seine Schubladen abgeschlossen hatte, stand er langsam auf und nahm den Hut vom Kleiderhaken. Herr Pack nahm sein mitgebrachtes Mittagessen, das er nicht gegessen hatte, und ging nach Hause. Am nächsten Morgen kam Herr Pack früh zur Schule. Wieder saß er auf der Besucherbank. Für 1 oder 2 Minuten schloss er die Augen und öffnete sie dann wieder. Dann schaute er auf das Foto des Präsidenten an der gegenüberliegenden Wand, und als seine Augen wieder geschlossen waren, erinnerte er sich daran, was der Schulleiter an seinem ersten Schultag gesagt hatte. »Ja, das sind gute Nachrichten, aber könnten Sie mir bitte etwas mehr Zeit geben?« Nun, er ist Ersatzlehrer, aber es ist doch schwierig, ihn zu entlassen, wenn er weniger als 1 Monat hier ist. Ach, wollen Sie damit sagen, dass Sie nun vollständig geheilt sind? Immer wenn Herr Pack sich daran erinnerte, begann sein Hals wieder zu kitzeln und er spürte wieder den Hustenreiz. Er schluckte schwer, um den Husten zu unterdrücken. An diesem Nachmittag brach Herr Pack im Lehrerzimmer wegen einer Anämie zusammen. Zoll brachte ihn nach Hause und sagte ihm, er solle es doch ruhig angehen. Herr Pack sprach nun offen mit ihm. »Ich kann keinen Tag freinehmen, selbst wenn ein Tag Ruhe mein Leben um 1 Jahr verlängern würde. Ich muss jeden Moment gelten lassen, bis ich sterbe. Nein, ich muss auch nach dem Tod weiterleben.« Herr Pack lebte in einem Zimmer, das von der Familie eines seiner Schüler angemietet worden war. Das Zimmer war zu eng für ihn, seine Frau und die 3 Kinder. Noch dazu war es so, dass der Mietvertrag für dieses Zimmer bald auslief. Die Kinder, die von all dem nichts wussten, machten sich über das unberührte Mittagessen ihres Vaters her. Nicht lange danach wurde der Nachruf auf Herrn Pack zusammen mit einer Mitteilung unter den Lehrern herumgereicht. Unter der Mitteilung standen die Unterschriften der Lehrer, die damit ihre Erlaubnis gaben, dass ein bestimmter Betrag von ihrem Monatsgehalt für die Beerdigung von Herrn Pack abgezogen werden dürfe. Choll wurde ausgewählt, um im Namen des Schulpersonals zur Beerdigung zu gehen, weil er wusste, wo Herr Pack gewohnt hatte. Er ging zum Büro des Schatzmeisters, um das Beileidsgeld abzuholen. Doch nun kam er mit leeren Händen zum Lehrerzimmer zurück und setzte sich an seinen Schreibtisch, ohne seinen Hut abzunehmen. Was tun Sie denn hier? Warum sind Sie nicht auf der Beerdigung? Fragte der Studiendirektor. Ich gehe nicht, antwortete Zoll. Was? Und wer geht dann zur Beerdigung? Niemand. Zoll hatte im Büro des Schatzmeisters einen Umschlag erhalten, doch darin steckte kein Beileidsgeld, sondern ein Schuldschein. Laut dem Büroangestellten hatte Herr Pak vor seinem Tod Geld von Herrn Che, dem Schatzmeister, geliehen. Nun hatte sich Herr Che einfach das, was er ihm schuldete, vom Beileidsgeld genommen. Zoll hatte den Umschlag wieder auf den Schreibtisch des Angestellten gelegt. Als Zoll das Büro verließ, erinnerte er sich an die Zeit, als er während des Koreakrieges evakuiert worden war. Es war am Bahnhof von Suwon gewesen. Flüchtlinge stiegen auf den Zug, der vom Bahnhof Yongsan in Seoul schon vollgestopft abgefahren war. Ein Flüchtling versuchte, sich auf den hinteren Teil des Zuges zu drängen, in den Zoll und seine Familie hineingepfercht worden waren. Ein junger Mann neben ihnen schrie, dass kein Platz mehr frei sei, und warf die Tasche des Flüchtlings zu Boden. Aber der Flüchtling gab nicht auf und versuchte wieder hinaufzusteigen. Doch der junge Mann warf die Tasche wieder hinunter. Das ging noch 3 oder 4 Mal so, bevor Zoll den jungen Mann ausschimpfte. »Hey, hast du kein Herz?« meinte er. »Was soll das heißen? Wenn du so mitfühlend bist, kannst du ihm ja deinen Platz abtreten. Jeder kämpft für sich«, sagte der junge Mann. Und niemand, nicht Zoll oder irgendjemand sonst, konnte etwas dagegen sagen. Es waren harte Zeiten nach dem Krieg. Zoll hustete nun immer häufiger Blut. Es wurde schwieriger für ihn, am Nachmittag durchzuhalten, und so legte er sich oftmals ins Nachtdienstzimmer, so wie es Herr Pak früher getan hatte. Der Tag des Schulpicknicks. Das Herbstlaub war wunderschön, die Zeit nach dem Mittagessen entspannend, und Zoll war guter Laune. Aber dann nahm der Wind zu und es begann zu regnen. Sie mussten den ganzen Weg vom Berg bis zur Bushaltestelle laufen. Noch bevor sie aus dem Wald waren, geriet Zoll außer Atem und begann ununterbrochen zu husten. Dann erbrach er Blut. Zoll nahm sich 5 Tage von der Schule frei. Er sagte dem Schulleiter, dass er an einer Magenverstimmung und schlimmem Durchfall leide. Immer wieder spuckte er Blut. Der Arzt sagte, sein Zustand sei nicht allzu ernst, aber seine Frau sah doch sehr besorgt aus, als sie den Arzt fortgeschickt hatte. »Welches Datum ist heute?« fragte Zoll. »Der 19. Warum fragst du?« sagte seine Frau. »Ich bekomme diesen Monat das Geld für den Pförtnerdienst. Du solltest an meiner Stelle gehen und es abholen. Es sind 100.000 Han. Du musst am 25. gehen. Und wenn sie von meiner Krankheit wissen, geben sie dir das Geld nicht. Also, Seine Frau versprach, am 25. in die Schule zu gehen, um das Geld abzuholen. Es war die Nacht des 24. Zoll musste diesmal eine Menge Blut spucken. Sein Gesicht war kreidebleich. Seine Frau öffnete die Medizintasche. Zoll schüttelte den Kopf und bedeutete ihr, dass es zwecklos sei.
»Welches Datum haben wir heute?« fragte Zoll.
»Heute ist der 24. antwortete seine Frau.
Denk daran, morgen in die Schule zu gehen.
Mach dir keine Sorgen. Du solltest jetzt besser deine Medizin nehmen. Choll sah von seiner Frau weg, bevor ihn der nächste Hustenanfall befiel. Er war außer Atem. Mit nur halb geöffneten Augen murmelte er etwas zu seiner Frau.
Was?
Was hast du gesagt? Fragte sie.
Welches Datum haben wir?
Den 24. Choll schloss wieder die Augen. Seine Frau blickte in sein langes, hageres Gesicht. Er hustete erneut.
Welchen Tag haben wir?
Krächzte er. Es klang nicht wie eine menschliche Stimme, sondern eher wie Ausatmen von Luft aus dem Hals.
Den 24.
Seine Frau legte ihren Mund dicht an sein Ohr und schrie fast. Scholl befeuchtete seine Lippen mit der Zunge.
»Verschiebe es«, sagte er.
»Was?« fragte sie.
»Bis morgen.«
»Was soll ich bis morgen verschieben?«
»Dass du ihnen sagst, dass ich tot bin.«
»Was redest du da? Komm zu Sinnen«, schluchzte sie. Sie sah nun ein, dass sie den Arzt rufen musste. Sie stand auf und lief aus dem Haus. Es war eine sternenlose Nacht. Es war nach Mitternacht. Die Straßen lagen ruhig da. Chols Frau lief mitten auf der Fahrbahn. Daheim war der Fünfjährige vom Weinen des Babys aufgewacht. Das Baby strampelte die Decke weg und brüllte, mit Armen und Beinen zappelnd. Der Fünfjährige setzte sich auf und rief weinend nach seiner Mutter. Scholl lag im Nebenzimmer und hörte nichts. Währenddessen hämmerte die Frau mit beiden Fäusten gegen die Tür der Krankenstation. Das Geräusch hallte laut in den nächtlichen Straßen wieder, doch die Krankenhaustür blieb fest verschlossen. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.